Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. So, ich würde sagen, wir lehnen uns jetzt alle mal ganz entspannt zurück, setzen uns gedanklich in den TGV, brausen mit 300 km/h durch Frankreich, lassen Paris hinter uns, steigen irgendwo am Atlantik aus, schnappen uns die Räder, fahren los durch die Pyrenäen und fahren an die Mittelmeerküste. Damit wir uns das Ganze nicht nur meditativ vorstellen müssen und unserer Vorstellungskraft überlassen müssen, habe ich zwei Kollegen aus dem Roadbike-Kosmos dabei, die das Ganze gemacht haben, nämlich als Bikepacking-Trip. Ich begrüße meinen Kollegen Felix.
Hello.
Und unseren, auch Kollegen kann man fast sagen, Roadbike-Fotografen Björn Hensler. Moin Björn.
Hallöchen.
Ja, ich habe schon gesagt, also ihr seid durch die Pyrenäen gefahren. Und zwar im Juni 2026 habt ihr das gemacht. Bei feinster Sommerhitze, 35 Grad. Und ich nehme es schon mal vorweg, wenn ihr das Ganze nicht nur hören, sondern auch in Bildern sehen wollt, dann holt euch die Roadbike 08 2026. Da gibt's die ganze Reportage, da gibt es Bilder, da gibt es auch noch Tipps, wenn ihr das Ganze nachfahren wollt, Unterkünfte, pipapo, das ganze Programm. Mich würde aber erstmal interessieren, weil ich habe gehört, es ist bei einem alkoholischen Kaltgetränk zu dieser Idee gekommen, dass ihr mit den Rädern durch die Pyrenäen fahrt. Ist da was dran an dieser Legende?
Es könnte eventuell sein, dass ein halbes Bier eine Rolle gespielt hat bei der Ideenfindung. Ja, das wäre möglich. Das hilft ja manchmal dabei, mutige Entschlüsse zu fassen, die man dann erst später wirklich umfassen und entsprechend auch bereuen kann. Zum Beispiel, wenn man den ersten richtigen Berg dann tatsächlich hochfährt.
Das ist tatsächlich immer der Moment, wenn die Realität reinkickt, ja.
Aber genau, wir haben... Also ich habe mit ein paar Kumpels letztes Jahr, waren wir auf dem Geburtstag und irgendwo stand dann im Regal so ein altes, schon so ein bisschen abgegriffenes Buch über die schönsten Anstiege und Pässe der Pyrenäen. Da haben wir ein bisschen rumgeblättert und ich hatte schon lange selber den Wunsch, mal wieder dahin zu fahren. Ich war zuletzt 2014 da die anderen Leute, die dann da waren, fanden die Idee auch ganz gut und ich glaube, nach dem anderthalbsten Bier haben wir dann entschieden, dass wir das dann in diesem Jahr machen. Also damals im nächsten Jahr und jetzt dann dieses, weißt du, ja. So.
Björn, für dich, warst du vorher schon mal in den Pyrenäen oder war es für dich Neuland?
Nee, tatsächlich war mein Berührungspunkt mit den Pyrenäen bisher die Tourübertragung. Also ich war selber noch nie dort. Sah aber im Fernsehen immer ganz nett aus. Und klar, wenn man die Alpen schon mal oder öfters, das ist ja unser Hausrevier mehr oder weniger hier in Süddeutschland, dann fehlen einem die Pyrenäen schon auch mal. Also ich war mit Felix schon in Alpen und bin da die ganz großen Pässe gefahren, die man auch so von Natur kennt. Und da war es eine logische Sache, dass wo der Felix mit dieser Idee da ums Eck kam, dass ich gesagt habe, ja klar, also Pyrenäen fällt nur noch, brauchen wir.
Ja. Ich war persönlich vor 2 Jahren in den Pyrenäen. Ich habe das aber nicht so als Bikepacking-Trip gemacht, sondern eher so mit Kumpels Airbnb gesucht, dann 3 Tage quasi in einer Region so ein bisschen die berühmten Pässe abgegrast. Du hast ja gerade schon gesagt, Tour de France, da redet man natürlich vom Col du Tourmalet, vom Col du Bisque, Col de Peyresourde, sind ja alles so klangvolle Namen. Und sind dann quasi immer nach 3 Tagen hatten wir einen Ruhetag, der gleichzeitig unser Autotransfer dann eben zum nächsten Ort, zum nächsten Städtchen war und dann dort eben wieder 3 Tage abgegrast. Was ist für euch, wenn ihr gerade jetzt so die Pyrenäen mit den Alpen vergleichen würdet, was ist für euch da so der, seid ihr eher Team Pyrenäen oder Team Alpen jetzt, wo ihr beide auch beides kennt?
Ich würde sagen, das eine ersetzt das andere nicht. Die haben beide irgendwie ihren Charme. Also die Alpen sind für mich so ein bisschen rauer, harter, höher. Aber mit den Pyrenäen werde ich jetzt halt absolut die Hitzeschlacht verbinden. Und das irgendwie so ein bisschen lieblicher. Also das war so mein Empfinden. Und es ist von der Infrastruktur her, sind die Alpen, glaube ich, also zumindest das, was ich so kenne, deutlich ausgebauter. Also wir sind in den Pyrenäen echt oft stundenlang gefahren, nur das Gefühl gehabt, da kommt jetzt einfach nichts irgendwie so. Also was ja auch so war. Also Essen und so war nicht so einfach manchmal.
Pyrenäen sind viel ursprünglicher, finde ich. Und eher so ein bisschen verwegener. Und dann hast du halt dieses Infrastrukturthema, was tatsächlich zu einem Problem werden kann, wenn du irgendwie dich nicht vernünftig verpflegt hast oder irgendwie die Zeiten nicht passen und dann ist dann halt mal irgendwie so Siesta-mäßig von 14 bis 17, 18 Uhr alles dicht. Und wenn du dieses Zeitfenster erwischst, dann kannst du echt ein Problem kriegen. Was super ist, was uns auch jetzt bei dieser Hitze sehr geholfen hat, du findest in jedem Ort einen Brunnen oder Trinkwasserhahn. Das hast du in den Alpen ja nicht unbedingt so. Das hat echt viel gebracht. Aber wenn du gerade aus dem letzten Loch pfeifst und dann siehst du da so Fata Morgana-mäßig das rettende Restaurant, und dann hat's aber, oh sorry, wir haben vor 5 Minuten zugemacht. Also, oh, aber fahrt mal 20 Kilometer weiter, da kommt was.
Mhm. Ja, oder hat halt offen und es gibt nichts zu essen. Das ist uns auch passiert. Dass wir halt dorthin kommen und ich sage halt, ja, nee, klar, Getränke haben wir, aber zu essen gibt's nichts. Aber da drüben gibt's einen Supermarkt, da könnt ihr euch was holen und hier essen. Mhm. Das gibt's halt in den Alpen nicht. Da kannst du halt in jedem Teil gibt's was.
Mhm. Oder ja. Die Alpen sind viel erschlossener, aber auch viel stärker, finde ich, vom Menschen wurde da eingegriffen in die Natur. Also natürlich, also in den Alpen gibt es ja wirklich super viele so Wintersportorte. Ich denke jetzt auch so an Alpe d'Huez zum Beispiel. Das ist ja eigentlich kein schöner Ort. Das ist ja wirklich so Wintersportretorte auf 1800 Metern. Das gibt es in den Pyrenäen auch vereinzelt, aber eben nicht so in der Fläche durchgezogen, wie das die Alpen gemacht haben.
Also ich glaube, auf der Tour, die wir gemacht haben, also wir sind ja wirklich im Großen und Ganzen auf der Route del Col im Prinzip den legendären Tour de France Pässen vom Atlantik bis ans Mittelmeer gefolgt. Da war es eigentlich, glaube ich, nur im Tourmalet, wo du auf beiden Seiten so Wintersportorte hast, die halt auch wirklich nicht schön sind.
Brutal.
Ich weiß, es gibt noch mehr, aber die liegen halt nicht auf dieser Strecke. Da musst du halt auch, eigentlich ist es halt häufig in den Pyrenäen auch schlichtweg nicht hoch genug dafür. Ne? Mhm. Das ist ja der Tourmalet mit 2115 Metern ist der höchste Punkt und ansonsten kommst du auch selten mal an die 2000 ran. Dafür hast du viele schöne, steile Dinger.
Ja, mir fällt jetzt noch so der Porte en Valira ein, der quasi ja von Frankreich dann nach Andorra reinführt, der ist glaube ich auf 2400, aber das ist jetzt auch kein schöner malerischer Pass, sondern das ist halt eine große Durchgangsstraße für den Reiseverkehr. Aber ja, man kommt selten deutlich über 2000 Meter, meistens ist man so zwischen 1,5 und 1,8 auf den Pässen. Du hast gerade schon diese Route des Cols angesprochen, das heißt, das ist wirklich so ein bisschen, muss man sich vorstellen, wie die Route des Grands Alpes, die es ja auch von Genf runter Richtung Nizza gibt. Ist das so ein bisschen vergleichbar, dass das so eine vordefinierte, weit verbreitete Strecke ist, die auch dann ganz viele Radreisende fahren?
Also offensichtlich ja, das war so ein bisschen das Lustige, denn das war überhaupt nicht unser Plan. Wir haben einfach, als wir die Strecke uns so ausgedacht haben, einfach geguckt, wo sind die Pässe und wie kriegen wir die verbunden. Und wo fangen wir an und wo hören wir auf? Und als wir dann losfuhren, der zweite Anstieg, Björn, da haben wir zum ersten Mal, das waren glaube ich Niederländer, so eine größere Gruppe.
Ja, genau. Ja. So echte Bergziegen mit 95 Kilo, wie halt so Holländer halt so sind, 1,95 und
das ist genau meine Peer Group. Ich bin zwar kein Holländer, aber da falle ich genau rein mit meinen 1,94, ne? Ja.
Und die haben wir dann halt gefragt, wo die hinfahren und haben dann halt festgestellt, okay, die fahren im Prinzip die gleiche Strecke wie ich. Wir hatten das dann am zweiten Tag, haben wir, ich glaube, am Col du Marie Blanc war das, zum ersten Mal auch so eine Gruppe von Quäldig getroffen und mit denen dann auch gequatscht. Und die haben auch erzählt, dass sie im Prinzip die gleiche Strecke fahren. Start und Zielort waren nicht so ganz gleich, aber die Etappenorte waren eigentlich immer die gleichen und auch was sie so während der Etappen gemacht haben. Und da kam uns dann so, okay, das scheint irgendwie eine stärker befahrene Strecke zu sein. Und irgendwann war dann auch immer wieder mal zu sehen, dass diese Route Col ausgeschildert ist. Mhm. Und was halt ganz lustig war, wir fuhren ja im Bikepacking-Modus, zwar haben wir in Hotels gepennt, aber hatten unsere Klamotten alle am Rad und mussten ja dann am Mittelmeer auch wieder in den Zug zurück und dafür alles dabei haben. Und weil wir diesen Zug erwischen mussten, hatten wir auch eben keine Zeit für einen Ruhetag. Also wir mussten durchfahren, wir mussten in 6 Etappen ankommen. Mhm. Und dann haben wir diese organisierten Gruppen getroffen, die schön mit ihren leichten Rennrädern da fuhren, ohne irgendwelches Gepäck. Und immer auf der Passhöhe wartete dann der Supportwagen und die Hotels waren schon gebucht, das Gepäck stand schon bereit und so. Und dann meinte ich, ja, aber wir fahren das in 7 Tagen und in 8 Tagen. Und war so gemein.
Ich merke schon, da sitzt noch was tief. Dann lasst uns doch vielleicht mal kurz auf eure Räder eingehen, denn da war ja auch eine gewisse Besonderheit und das hat ja auch einen Grund, warum ihr euch für diese Räder entschieden habt. Stichwort französische TGW und Fahrradmitnahme.
Genau, also wir hatten von Ritchie, Fahrräder, die man praktisch der Rahmen, den kann man in der Mitte auseinanderschrauben. Also ich glaube, man müsste sich's im Heft mal anschauen, ist schwer zu beschreiben. Mhm. Aber die Punkte sind an der Sattelstütze und unten am Tretlager. Und an der Sattelstütze ist das auch alles noch safe. Da wird praktisch einfach oben und unten geklemmt und durch das halten die 2 Teile zusammen. Aber unten ist einfach so am Tretlager einfach nur so ein kleiner, schmaler Ring, 5 mm breit oder so, und der hält quasi das komplette Rad zusammen.
Inklusive Fahrer und Zusatzgewichte.
Alles, genau. Mhm. Und der Felix war so nett und hat mir die Stahlvariante überlassen, während er sich die schön leichte Carbon-Variante gezogen hat.
Weil die stabiler ist.
Ja, ja.
Ich hätte jetzt gesagt, von euren Leistungsniveaus hätte ich das auch so gemacht. Ja.
Und ich sag mal, so die erste Abfahrten, wenn der Zeiger mal über 30 war, habe ich extrem nervös nach unten geschaut, habe mir diese Schelle angeguckt, habe gedacht, hoffentlich hält dieses Ding. Und irgendwann vergisst man es dann. Der Felix hat, glaube ich, nie dran gedacht, weil der ist gefühlt immer 80 gefahren oder noch schneller. Mhm. Aber tatsächlich war das halt die Möglichkeit, wenn man diese Räder zerlegt, kann man die dann halt im TGW als Gepäckstück sozusagen mitnehmen. Mhm. Und das haben wir gemacht.
Also auch in der Deutschen Bahn kann man sie dann einfach als Gepäckstück mitnehmen, ohne sie als Fahrrad anmelden zu müssen, by the way. Muss halt nur, wir hatten halt so, diese Fahrräder kommen mit einem Hartschalenkoffer. Das war jetzt ein bisschen unpraktisch, weil wir den nicht über die Berge hinter uns herziehen wollten. Und deshalb haben wir die halt einfach in so Rinko-Taschen, nennen die sich Rinko-Bags, die speziell in Japan dafür oder aus Japan kommen ursprünglich. Ja, ja, wo dieser Trend herkommt. Also im Prinzip ist es einfach so eine ganz dünnes Beutelchen, das du da drüber wirfst. Und dann, damit man halt nicht mehr sieht, auf den ersten Blick ist es ein Fahrrad, sondern nee, das ist mein Gepäckstück. Mhm. Und dann funktioniert das, ja.
Ist Fahrradmitnahme im TGW ein Thema? Also ich habe das schon mal irgendwie gehört, dass das ein bisschen komplizierter ist als jetzt bei uns in Deutschland, wo du in Anführungszeichen erstmal nur ein Ticket für das Fahrrad kaufen musst und dann halt hoffen musst, dass der Zug auch wirklich fährt. Das ist dann aber, sage ich mal, nachgelagert das Problem. Aber ist es im TGW auf einem anderen Level irgendwie komplizierter?
Hängt von den Verbindungen ab. Es gibt unterschiedliche Verbindungen, da darfst du ein Fahrrad mitnehmen oder nicht, aber dann musst du es natürlich auch buchen, dann kannst du es aber auch einfach so reinhängen, dann musst du es auch nicht auseinanderbauen, dann ist es ja ein Fahrrad. Mhm. Aber auf vielen Verbindungen geht es offiziell zumindest nicht. Und dann hast du halt das Problem, manchmal wird es geduldet, manchmal nicht. Kommt halt so drauf an, welchen Schaffner, welche Schaffnerin erwischst du da und wie ist die Tagesform auch. Mhm. Wir hatten, glaube ich, auf der Hinfahrt überhaupt kein Problem. Ja. Auf der Rückfahrt hat sich dann der Schaffner irgendwann beschwert, weil wir halt die Taschen in das Gepäckfach gestellt haben. Und er meinte, nee, ihr müsst die, wenn das Fahrräder sind, dann müsst ihr die auf den Gang stellen. Was halt auch ein bisschen strange war, weil da standen sie natürlich maximal im Weg und im Gepäckfach haben sie eigentlich niemanden gestört, aber ja, haben wir dann halt so gemacht. Aber prinzipiell, wenn du diese Gepäckabmessungen einhältst, dann ist es kein Problem. Aber in vielen Verbindungen darfst du halt gewisse Abmessungen nicht überschreiten und dann könntest du Trouble bekommen und theoretisch habe ich zumindest auch schon davon gehört, dass Leute dann auch an der nächsten Haltestelle aus dem Zug gesetzt werden. Oder du kommst gar nicht rein, die kontrollieren ja schon beim Boarding sehr genau, was da passiert.
Ja. Ihr seid ja auch in Paris umgestiegen und das nicht am selben Bahnhof, sondern ihr musstet ja raus aus dem Zug, die Räder zusammenbauen, zum nächsten Bahnhof fahren, Räder wieder auseinanderbauen und dann weiterfahren. Wie lange dauert es da, so ein Fahrrad zusammenzufalten und wieder auseinanderzubauen?
Also ich sage mal, es kommt darauf an, wie ernst du das Thema nimmst. Bei mir war es so, dass ich einfach nur diesen Rahmen halbiert habe und das Vorderrad rausgemacht habe und dann in die Tasche gepackt habe. Der Felix, der Streber, hat dann angefangen, die Gabel auszubauen samt Steuersatz, was dann dazu geführt hat, dass irgendwann irgendwelche Kleinteile über den Bahnsteig gerollt sind und ich mir sehr sicher war, dass wir dann in Südfrankreich stehen und halt keinen Steuersatz mehr haben oder halt alles außer halt dieses eine Teil, das aber ganz arg wichtig ist und in ganz Frankreich nicht einmal verfügbar ist. Aber tatsächlich haben wir alles so zusammenbekommen oder zumindest hat alles funktioniert. Mhm. Aber das hat schon halbwegs Stress verursacht, muss man ehrlicherweise sagen. Also der Zeitrahmen war eng bemessen, zumal wir auch noch die 6 Kilometer von einem Bahnhof zum anderen gefahren sind und dann diese Zusammenbauaktion oder Auseinanderbauaktion, das war schon ein enges Ding irgendwie.
Also wir hatten eigentlich 2 Stunden Zeit. Ich dachte, das reicht, um auch locker noch einen Kaffee auf dem Eiffelturm zu trinken, ganz romantisch. Ja. Dann hatten aber unsere beiden Züge ein bisschen Verspätung und dann halt erstmal zusammenbauen. Dann hatte ich die ganze Woche tierisch Probleme damit, tatsächlich meine Arschrakete an dem Sattel zu befestigen. Das hat mich jeden Morgen genervt. Und in der Situation, wenn du so einen Zeitdruck hast, natürlich erst recht. Ja, da ging ein bisschen Zeit rum. Dann sind wir halt da durch Paris, was schon irgendwie lustig war, aber auch komplettes Chaos. Da war es dann auch schon richtig heiß, da ging das schon los. In Deutschland war es ja noch relativ moderat, als wir losgefahren sind.
Mhm. Ja, stimmt, es zog ja von Frankreich so rüber im Juni.
Und dann halt am Bahnhof ankommen, das ist ja, du hast das ja immer in Paris, die haben, glaube ich, 34 Bahnhöfe und du musst immer irgendwie von Nord nach Süd, nach Ost, nach West nochmal eine Strecke zurücklegen. Dann da wieder zusammenbauen und als wir es dann irgendwann hatten, haben wir kurz hochgeguckt, von welchem Gleis fährt eigentlich unser Zug und dann haben wir gesehen, oh, wir haben noch 2 Minuten. Haben wir dann so, ja. Oh.
Also, ich würde sagen, deutsche Pünktlichkeit ist das.
Aber es hat alles wunderbar funktioniert. Also tatsächlich, wir haben uns in Stuttgart getroffen. Ich bin, glaube ich, um 8:30 in Köln in den Eurostar gestiegen und wir waren, um 17.30 Uhr standen wir am Strand am Atlantik oder so.
Aber um das nochmal vielleicht auch klar zu machen, es waren wirklich, also Rennräder in dem Sinne. Es waren keine Reisetourenräder, sondern das waren Rennräder oder ging es schon Richtung Gravelbike, was ihr hattet?
Also ich glaube, dass Felix Rad als Rennrad definiert ist, oder?
Ja, also Allroad Air.
Ja, und meins soll wohl ein Gravelbike sein. Die sahen auch so ein bisschen nach Gravel aus, zumindest meins, finde ich. Aber ich war echt erstaunt, wie gut sich das Ding fährt. Also ich bin davor noch nie einen Stahlrahmen gefahren, glaube ich. Also ein Alurahmen. Ne? Aber ich war echt erstaunt, wie gut sich das Ding gefahren ist. Also schwer natürlich, aber an für sich top. Also so auch in der Abfahrt mit dem ganzen Gepäck überhaupt kein Problem. Also man überschätzt manchmal dann doch die Auswirkung von Material irgendwie so. Oder ist halt gut gemacht, keine Ahnung.
Ja, also die Dinger sind schon sehr, sehr gut gemacht und ich habe tatsächlich eigentlich keine Sekunde daran gedacht, dass das kein vollwertiges Fahrrad in Anführungszeichen, sondern ein Faltrad ist, weil du merkst es überhaupt nicht. Du denkst vorher, wenn du diese kleine Manschette da siehst, das weiß ich nicht, muss ja irgendwie auch total weich sein oder sowas, aber überhaupt nicht. Also egal in welchen Situationen, auch wenn du da bergab um die Kehren zirkelst oder so, nix.
Ja, und wenn man jetzt so, ihr wart ja auch eher im Reisemodus unterwegs, da fährst du jetzt auch nicht die krassen Antritte mit 800 Watt, wo du dann irgendwie Positionen in einem Rennen gut machen willst.
Doch, Bad hoch, immer.
Immer 800.
Konstant, gefühlt.
2 Kilo schwere Rad und dann noch die Kameras an Bord, aber trotzdem war er halt eine Dreiviertelstunde vor mir oben am Berg, ne? Also.
Da kommt die Werbekarawane.
Kennt ihr das auch? Ihr habt den ganzen Sommer über trainiert, seid gefühlt in der Form eures Lebens und trotzdem hängen euch eure Freunde immer wieder am Berg oder beim Ortsschildsprint ab. Da kommt unser Showpartner Join ins Spiel. Denn Join ist eine KI-basierte Trainings-App, die euch auf dem Rennrad besser machen will. Und das Ganze, ohne dass ihr euch im Trainingsdschungel verliert, ohne dass ihr raten müsst, welche Workouts für euch vielleicht die besten sein könnten. Und genau da setzt Join an. Statt planlose Kilometer zu sammeln oder jede Woche irgendwie was Hartes zu trainieren und einfach nur ein paar Group Rides mitzumachen, arbeitet Join mit euch strukturiert an euren Stärken, an euren Schwächen und macht euch langfristig besser. Hinzu kommt, dass Join weiß, welche Einheiten wirklich effektiv sind. Das Ganze ist von Coaches entwickelt, die mit World Tour Profis zusammenarbeiten und zusammengearbeitet haben. Ihr macht nicht zu viel, ihr macht nicht zu wenig. Ihr findet also genau das richtige Pensum. Und das Beste, das Ganze ist adaptiv anpassbar. Ihr sagt der App, wann habt ihr Zeit zum Trainieren, wann habt ihr keine Zeit. Join berücksichtigt das. Und falls sich eure Pläne doch mal ändern, dann könnt ihr das der App ganz einfach mitteilen und euer Trainingsplan wird in 0,nix angepasst. Wenn euch das neugierig macht und ihr Join mal ausprobieren wollt, dann geht mal auf den Link in unseren Shownotes. Dort könnt ihr nämlich die ersten 30 Tage Join kostenlos ausprobieren. Ihr müsst keine Zahlungsdaten hinterlegen. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Das war die Werbekarawane. Ich kenne es aber, ich war ja mit Björn, mit dir auch schon mal im Schwarzwald unterwegs und ich weiß noch, wie du irgendwann mittendrin, war auch Bikepacking, sagtest, sorry, ich habe hinten nur einen 25er Ritzel, ich muss, meine Kniescheiben können nicht so kleine Gänge, kleine Frequenzen drücken und zack, weg warst du. Und ich dachte auch so, yo, vielen Dank.
Das war tatsächlich sehr interessant.
Dieses Problem hat man dieses Mal tatsächlich auch so ein bisschen, weil der Felix hat mich sehr kollegial gefragt, wir haben ja die neue Rekord von Campagnolo getestet auf der Fahrt. Und der Felix hat mich gefragt, was für eine Übersetzung ich da drauf haben will. Und ich habe dann halt gedacht, also ich habe überhaupt nichts gedacht, blöderweise, und habe halt einfach meine Übersetzung von zu Hause übernommen und habe gesagt, ja komm, vorne machst du einen 46er, also One By, und hinten halt, was halt die Kassette so ergibt. Ersten Pass ist mir bewusst worden, dass das keine gute Entscheidung war. Weil ich natürlich nicht dran gedacht habe, dass das Ding nachher 20 Kilo wiegt, dass es 40 Grad hat und mir die ganze Zeit 14-15% hochschüsseln müssen. Also so viel sei verraten. Also wenn ich sowas nochmal machen würde, würde ich etwas konservativer an die Auswahl meiner Gänge hingehen.
Und wir haben dir ja schon das 42er Blatt anstatt des 46er Blatts angebaut, wohlwissend.
Ah, okay. Was hast du hinten als Kassette? War das dann eine 48, 46? Also hattest du Untersetzung im Rettungsanker?
Gefühlt nicht, ne. Also ich musste immer so 7, 8 km/h war für mich so die kritische Grenze, wo es dann immer ging. Und ich sag mal, das ist tatsächlich, ich fahre unheimlich gern Wiegetritt, aber mit so einem schweren Rad und mit einer Arschrakete ist Wiegetritt einfach schwierig. Also ja, das stimmt. Da bleibst du einfach gern sitzen. Und dann, wenn du da dann so ein Ding hochfährst, also es wäre einfach 2, 3 Gänge mehr, wäre besser gewesen. Also wenn einer es nachfährt, keine Heldenstories kreieren wollen, sondern lieber auf Sicherheit gehen.
Oder Heldenstory kreieren, uns eine Mail schreiben an podcast@roadbike.de und dann hier im Podcast davon berichten, warum,
oder so, genau.
Warum 52, 25 absolut gereicht hat.
Ja, genau. Aber es ist halt immer so, ne? Egal welchen Gang du hast, wie klein der ist, du brauchst ihn doch irgendwann, du benutzt ihn doch irgendwann.
Ja, das habe ich auch immer festgestellt. Also ich habe ja auch früher irgendwie 39, 25, dann hatte ich mal 39, 28, dann irgendwann 36, 28. Es wurde vorne immer kleiner, hinten immer größer. Leichter wurde es nicht, habe ich festgestellt. Wonach habt ihr denn so die Etappen festgelegt? Also es war ja klar, ihr hattet 6 Tage zum Fahren, wenn ich es richtig weiß. Korrigiert mich.
Es stand mal im Raum, das Ganze in 5 Tagen zu machen.
Okay.
Was uns, glaube ich, nach spätestens 2 Stunden war uns klar, dass das so ein absurder Gedanke war. Wenn wir mit den 6 Tagen echt, also es klingt immer so harmlos, ja, 140 Kilometer und so, ist ja auch, wenn man bei uns ist in der Region fährt, fährst abends vielleicht sogar mal nur an einem verlängerten Feierabend. Aber die Höhenmeter, die killen dich halt einfach. Und wenn du dann halt in einer Stunde halt 5 Kilometer gefahren bist, irgendwie auch für die Birne schlecht. So.
Ich habe mal kurz nachgeguckt, eine 1048 hattest du hinten.
Ah, okay. 1048, okay. Und 42 vorne, okay. Also schon eine Untersetzung.
Wir haben halt geguckt, dass wir diese Strecke, das waren insgesamt 700 Kilometer, möglichst gleichmäßig verteilen. Vor allem natürlich, was die Höhenmeter anbelangt. Die Kilometer tun ja gar nicht so viel. Also ich glaube, unsere kürzeste Etappe waren irgendwie 95 Kilometer und die längste war die letzte mit 150. Aber von diesen 150 gingen die letzten 80 halt auch runter.
Und wir hatten im Gegenwind, wenn man das mal kurz erwähnen darf. Ja. Weil mein Gedanke war auch super, jetzt rollen wir heim. Und ausgerechnet an dem Tag haben wir halt so einen brutalen Gegenwind gehabt.
Ich hatte keinen Gegenwind. Hinter dir.
Wind, ich wollte sagen, Windschatten bestimmt, ja.
Und es waren dann halt jeden Tag aber so zwischen, ich glaube, 2,5 und 3 an Höhenmetern. Und das war eigentlich eher das, was wir geguckt haben. Mhm. Und ich wollte eigentlich, wie gesagt, aufgrund der, wie der TGW fuhr und vor allem ging es da um bezahlbare Tickets, mussten wir halt es in 6 Tagen schaffen. Eigentlich hätte ich gerne sogar 2 Ruhetage gehabt, einen mittendrin und dann nochmal einen am Ende am Strand im Mittelmeer. Ja, ja. Ja. Aber ich hab's mal versucht, aber es hätte halt bedeutet, in 5 Tagen zu fahren, dass der Tourmalet nicht der erste Berg am 3. Tag gewesen wäre, sondern der letzte am 2., wo du halt aber schon 3000 drin hast und dann kommt noch der Tourmalet und das war dann so das, der Punkt, wo ich so, vielleicht doch nicht.
Ja, man muss wissen, welche Kämpfe man kämpfen will, würde ich sagen. Also als ich den Tourmalet gefahren bin vor 2 Jahren, war auch der erste Berg und das am 1. Tag. Also hatte aber auch den Grund, dass ich dieses französische Quartett aus Alpe d'Huez, Galibier, Mont Ventoux und eben Tourmalet, der hat mir noch gefehlt, dass ich das halt vervollständigen wollte und gesagt habe, ey, wir machen den gleich am 1. Tag, weil dann haben wir den weg. Wenn irgendwas passieren sollte und wir nicht mehr dazu kommen, den fahren zu können, ja.
Wir haben das ja mega clever gemacht. Wir sind ja ganz sachte reingegangen. Vom Mittelmeer gestartet, von Saint-Jean-de-Luz, super schöner Küstenort, wo wir am liebsten einfach geblieben wären. Ich habe auch schon überlegt, oder hatte Björn auch gefragt, ob wir nicht eine Drohne hatten und die mal in die Berge schickt, um ein paar Fotos zu machen. Wir bleiben einfach am Strand liegen. Und dann ging das so ganz sachte in die ersten Anstiege rein. Also das war wirklich ganz entspannt, der erste Tag, ne Björn?
Nee, habe ich anders in Erinnerung. Also, meine Entspannung war dann nicht ganz so groß.
Die ersten Anstiege waren okay und dann kam so ein Ding, das hatten wir irgendwie nicht am Schirm. Ich kann den aber nicht aussprechen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann noch so Baskenland, die haben ja dann manchmal ganz wilde Namen noch.
Genau, also die ersten Anstiege, die hatten so, der erste hatte 150 Höhenmeter, der zweite hatte, glaube ich, 300, der dritte hatte 400, und die waren auch noch nicht so steil, das war alles okay. Und dann kam aber so ein Ding, der hatte, glaube ich, 800 Höhenmeter.
Ja.
Und gefühlt hast du davon aber die Hälfte schon auf den ersten 2 Kilometern zurückgelegt. Und da war wirklich schon, also da habe ich schon gesagt, komm, wir fahren einfach zurück zum Strand, vergiss es. Hat überhaupt keinen Wert hier. Wir lassen das, wir brechen hier ab. Ich versuch's mal. Col di Burdincurucetta.
So hätte ich es jetzt auch ausgesprochen. Ich habe ihn mir auch gerade kurz aufgemacht.
Irgendwie so. Und dahinter kommt der Col di Rati. Das geht einfacher. Wobei ich das Gefühl hatte, dass Irati einfach nur der Campingplatz ist, der da oben steht.
Das ist nach so einem kleinen Hochplateau, kommt der dann noch hinten dran als Zusatz quasi. Wie ist es denn, oder wie habt ihr das erlebt, als ich vor 2 Jahren da war? Waren auch relativ viele von den Straßen, wo dann auch die Tour im Juli 2024 damals eben rüberfahren sollte, waren gerade im Bau, waren teilweise auch frisch gesplittet. Und als wir dann auch mal einen Tag in einem Radladen waren, weil wir eine kleine Reparatur vornehmen lassen mussten, meinte der Radladenbesitzer auch so, naja, eigentlich ist so Anfang Juni, Mitte Juni nicht so ein guter Zeitpunkt, weil dann eben die ganzen Straßen noch für die Tour de France vorbereitet werden, weil dann auch im Juli tatsächlich verboten ist, da irgendwie Straßenarbeiten durchzuführen.
Ja, Felix hat gesagt, die hätten das für uns gemacht. Also am Tourmalet war eine Riesenbaustelle, aber musste dann auch immer so warten, was echt bitter ist, wenn du so in der Sonne stehst und dann hast du 90 Sekunden Rotphase und du bist jede Phase deines Körpers schreit weiterfahren. Du stehst da mit irgendeinem Motorrad.
Den frischen Asphalt einatmen dabei.
Genau.
Ja, das beruhigt die Sinne, habe ich gehört.
Absolut. Ja.
Ich werde dann das Bild, wenn dann das Strava Live-Segment so quasi mein Vorsprung, den ich auf Tadej Pogacar schon virtuell rausgefahren habe, sagen, ja, der wird jetzt immer kleiner. Und ich denke so, toll, ich stehe auch an der Ampel.
Ja, genau. Das habe ich auch immer.
Aber ich glaube, dieses Jahr ist bei der Tour ja eh so, dass die Pyrenäen relativ unterrepräsentiert sind. Aber ja. Tourmalet haben sie tatsächlich, also da war es auffällig, dass sie da...
Kühl war der komplett im Bau, ja.
Ja, Tour de France 2026, eigentlich nur so der Tourmalet von den ganz Bekannten dabei, ja.
Ich glaube, Aspin und dann Tourmalet, ne? Die Idee war ja eigentlich, dass wir eher früher im Juni das machen, weil da ist es dann noch nicht so heiß.
Hat ja super funktioniert.
Da ist nicht so viel los, da ist nicht so viel Verkehr. Die Pässe sind aber schon offen. Und eigentlich, also nach der Erfahrung, die ich letztes Mal hatte, dachte ich, dass sie noch nicht asphaltieren, sondern dass das erst danach kommt. Und tatsächlich, als ich 2014 da war, da haben sie auch einfach nur auf die bestehende Schicht noch mal kurz ein bisschen Asphalt draufgeworfen. Das hat gereicht, um zu nerven, wenn du da drüber gefahren bist. Aber jetzt haben sie es wirklich ernst genommen. Also sie haben das Ding komplett weggefräst und neu aufgetragen. Das war schon eine größere Aktion, ne?
Ja, und ich habe gehört, du hast dann unserem Kollegen Moritz eine WhatsApp geschrieben, dass du befürchtest, dass Felix die Heimreise im Plastiksack antreten wird. Oh. Ich vermute dahinter eine Kombination aus Hitze und Belastung. Wie hart, Felix, war es für dich wirklich und wie hart war es auch für dich, Björn? Also ich meine, in der Hitze in den Bergen zu fahren, also Hitze ist ja eh schon heftig und selbst wenn es kühler ist und du fährst berghoch, wird einem ja auch warm. Also da kam ja wirklich alles zusammen, kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, wir müssen deine Temperaturangaben, du hast ja eben was von 35 Grad erzählt, das war ja nur am ersten Tag, am ersten Berg. Ich glaube, der Höchstwert, den wir gemessen haben, war irgendwie über 41.
Okay, krass.
Und ganz schlimmer, also wir haben das ja gemacht, bevor diese ganz große Hitzewelle über Europa kam. Und in Frankreich war es ja echt mega heftig. Wir waren eine Woche davor. Und die Woche davor wiederum, haben wir gehört, war es relativ kühl und hat durchgeregnet. Das hättest du vielleicht auch nicht haben wollen. Aber also mit 38, 39 Grad da hochzufahren, speziell wenn du dann aus den baumbeschatteten Bereich rauskommst, das war echt unfassbar hart. Und es wurde vor allem oben nicht kühler. Du hast immer gedacht, okay, wir kommen jetzt Richtung Gipfel, da hören zwar die Bäume auf, aber da muss es ja kühler werden, selbst auf dem Tourmalet. Wurde es nicht wirklich kühl. Also da hattest du immer noch 30 Grad plus. Es war wirklich...
Ja, und ich denke jetzt auch gerade so an Tourmalet, Peressourde, Aspin. Das sind ja mit so die höchsten und längsten Pässe. Die sind ja fast alle relativ arm an Schatten und an Bewaldung. Also gerade der Tourmalet von der Seite von Luz-Saint-Sauveur, was ihr hochgefahren seid, da ist gar kein Baum. Also zumindest nicht an der Straße.
Nee.
Also tatsächlich war... Der schlimmste Tag fand ich der erste, also dieser unaussprechliche Pass, den ihr vorhin ausgesprochen habt. Da war es echt so, dass ich das Ding hochgefahren bin und dann auch ein bisschen Vorsprung hatte auf die anderen zwei Jungs. Und irgendwann vom Rad gestiegen bin, so kurz mal so ein paar Sekunden. Und da war es mir tatsächlich so ein bisschen kurz schwindelig. Und da habe ich echt gedacht, okay, also der Felix hat unten schon nicht gut ausgesehen, das überlebt er nicht. Also das war, glaube ich, die WhatsApp an Moritz. Aber der Felix hat ja dieses unfassbare Talent, auszusehen, dass du denkst, das wird nichts mehr. Und am nächsten Tag fährt er vorne weg. Also von daher hat er sich von Tag zu Tag mehr regeneriert, keine Ahnung. Und aus seiner Art, Abfahrten zu fahren, ist ausgesprochen todesverachtend.
Aber ich muss jetzt noch kurz überlegen, ob ich das generell als Kompliment auffassen soll oder eher nicht.
Ja. Können ja die Hörerinnen und Hörer entscheiden. Schreibt uns. Ja.
Aber was halt noch schön war, es war halt mega heiß. Es wurde auch nachts nicht wirklich kühler. Und ich glaube, wir hatten in dem allerersten Hotel gab es eine Klimaanlage, danach nicht mehr. Das heißt, die Nächte, die du eigentlich dringend brauchtest, um zu schlafen und zu regenerieren, die haben auch nicht wirklich funktioniert. Also
habt ihr irgendwie festgestellt, Also ich merke das immer, wenn ich so mehrere Tage am Stück solche krassen Touren fahre, dass man so an den ersten 2-3 Tagen baut man komplett von Tag zu Tag ab und am dritten Tag ist eigentlich das Schlimmste erreicht, weil danach wird es meistens nicht mehr schlimmer. Also dann kommt wie so eine Art, ich glaube, das ist kein Trainingseffekt, aber so eine Art, also du bist eh einfach so müde, dass es gar nicht mehr schlimmer wird und manchmal geht es mir dann sogar auch wieder besser oder ich komme zumindest besser mit diesem schweren Bein, mit dieser vielleicht auch Lethargie, die so ein bisschen im ganzen Körper sich niedergelegt hat, komme ich besser klar. Ging euch das auch so?
Also das ist eigentlich genau meine Erfahrung, dass du diese 3 Tage, ich bin ja ein König da drin, komplett unvorbereitet in so Sachen reinzugehen. Auch als wir damals die Alpen gefahren sind, Björn.
Ja.
Die ersten 3 Tage sind mega hart und dann brauchst du den Ruhetag. Einen Tag nichts machen, vielleicht ganz locker eine kleine Runde und dann ist am 4. Tag merkst du, okay, jetzt tut sich was, jetzt geht's, jetzt ist es gar nicht mehr so schwer. Und dieser Ruhetag fehlte halt. Trotzdem wurde es ab dem 4. Tag besser und am 5. Tag habe ich mich tatsächlich zum ersten Mal echt gut gefühlt. Also da ist schon was passiert. Ich kann trotzdem überhaupt nicht nachvollziehen, wie so Leute, die halt das ganze Jahr irgendwie oder monatelang durch die Gegend fahren, wie, weiß ich nicht, Lale Wilcox, wenn sie irgendwelche Weltumrundungen macht oder jetzt Jonas Deichmann bei seiner Tour durch Europa, die jeden Tag irgendwie 200-400 Kilometer fahren, ohne mal einen Ruhetag dazwischen zu haben, wie der Körper das mitmacht, verstehe ich nicht. Auch am letzten Tag habe ich auch gemerkt, dass ich einfach so die ersten Kilometer, da war alles so mega steif einfach auch. Also meine Beine wollten einfach überhaupt nicht mehr und der Rücken und alles. Und irgendwann ging es dann wieder, aber da merktest du schon, also ich glaube, noch eine Woche, das hätte nicht funktioniert.
Ja. Macht bei euch so der Mythos Tour de France auf solchen Strecken auch was mit euch? Also bei mir ist immer, wenn ich dann so Tourmalet, Alpe d'Huez, Galibier, die ich vorhin so genannt habe, wenn ich da hochfahre, da kommt bei mir sofort so, ah, oh, das ist hier die Kurve, wo Jan Ullrich damals in den Graben gefahren ist. Das ist die Kurve, wo Lance Armstrong gestürzt ist. Ist das bei euch auch so präsent oder seid ihr da gar nicht so, dass euch sowas dann irgendwie anstachelt?
Also ich habe jetzt nicht so einen Orientierungssinn wie du oder das historische Wissen, aber es ist schon, wenn du den Tourmalet hochfährst, allein der Name, das ist einfach cool. Also so auch wenn die anderen Radfahrer, die du dort triffst, das ist schon ein anderer Flair, als wenn du hier halt die Schwäbische Alb hochgondelst, muss man einfach sagen. Also jetzt unabhängig davon, dass das Ding hoch ist und steil und alles, aber Du atmest es schon so ein bisschen und auch oben dann diese Fahrräder und du fährst an, wir sind ja auch an dieser Schmiede da vorbeigekommen, wo diese Geschichte war mit dieser Gabel damals, das ist auch ein Denkmal und alles. Das sind schon Dinge, wo du abspeicherst und einfach so in deiner Bucketlist so abhaken kannst irgendwie. Also das ging mir auch mit allen anderen so, wo wir das erste Mal am Galibier waren oder die Dinger. Das hat einfach was anderes von Radfahrer, glaube ich.
Und vor allem auch immer wieder, also gerade jetzt am Tourmalet, wo sie die Straße noch nicht dann aufgerissen oder neu gemacht haben, die Schriftzüge, die auf die Straße gepinselt sind, diese Anfeuerungszeichen, die du selber aus dem Fernsehen kennst, das ist ja schon immer auch was ganz Besonderes, finde ich, was dich so voll in diese Tour de France-Atmosphäre und Stimmung bringt. Was aber natürlich auch eine Kehrseite hat, denn dadurch, dass diese Berge gerade, also vor allem waren es jetzt für mich der Aubisque, den ich eigentlich sehr, sehr schön finde, und auch der Tourmalet so bekannt sind, war da halt auch leider mega viel Verkehr. Also gerade Motorräder, das war echt teilweise wahnsinnig, was da los war.
Mhm.
Und wir haben auch sehr, sehr viele Sportwagen gesehen, vor allem aus Großbritannien. Das war auch ein bisschen skurril.
Ja. Stimmt, die hatte ich am Aubisque damals auch in der Abfahrt, kann ich mich entsinnen. Ja. Aber hattet ihr irgendwie negative Begegnungen, Momente mit den motorisierten Fahrzeugen? Nein? Hattet ihr ein Glück?
Nee, wir hatten tatsächlich mit einem Motorradfahrer, das war verrückt, wir sind eine Abfahrtrunde gefahren und in so engen Switchbacks bist du ja im Prinzip, ja, bist du ja mit einem Rad eigentlich schon schneller als Motorräder. Also, oder mir waren es zumindest. Und ich habe schon in uns immer dieses Motorrad gehört, Felix vorausgefahren. Ich habe so 20, 30 Meter Abstand gehabt. Und irgendwann überholt er mich und ich denke schon, boah, das war jetzt echt knapp bei mir. Und der Felix ist in so eine 180-Grad-Kehre rein und dann hat er ihn außen überholt, aber im Prinzip so, dass wenn da Gegenverkehr gekommen wäre, hätte er sich entscheiden müssen, entweder das Auto oder ein Felix abräumen. Mhm. Also er hat bestimmt Felix abgeräumt. Und den haben wir dann nachher im Restaurant getroffen und haben mit dem dann mal eine kleine Diskussionsrunde geführt. Aber ja, also bringt eigentlich nichts
an. Ne? Das Interessante daran war, also das war dann auch eine Gruppe, die sind so an uns vorbeigeballert und der letzte war halt dann aus dieser Gruppe war der, der also wirklich in der Spitzkehre außen überholt hat. Wirklich, ich dachte, ist das, wie geht das überhaupt? Und dann dachte ich, boah, das müssen aber so wirklich junge Draufgänger gewesen sein, denen alles egal ist. Und dann halten wir dann irgendwann, um eine Cola zu trinken und was zu essen. Und dann ist so eine Gruppe älterer Herren sitzt am Tisch neben uns. Und irgendwann sehe ich, unter dem Tisch liegt dieser knallneongelbe Helm. Ich sage, das ist doch der Helm von dem. Und dann gucke ich mir den Typen an und das war halt so, ich würde sagen, Richtung 70 mit einem ordentlichen Silberblick. Und das ist so, oh, okay. Und also sie haben dann auch direkt eingesehen, dass sie einen Fehler gemacht haben.
Habt ihr sie darauf angesprochen dann?
Ja, genau. Wir haben dann mit ihnen drüber gesprochen.
In Anführungszeichen gesprochen.
Ich habe eingesehen, dass das blöd war, haben sie, glaube ich, nicht.
Weil ich stelle irgendwie fest, ganz oft so in den Bergen, dass die Autofahrer, die normalen Autofahrer eigentlich relativ rücksichtsvoll sind, dass die auch öfter mal dann den Blick im Rückspiegel haben, die auch mal Platz machen, wenn sie halt merken, du bist als Radfahrer schneller unterwegs. Aber mit Motorradfahrern habe ich tatsächlich auch schon unschöne Momente gehabt. Aber das, ja klar, für die ist es natürlich auch ein Paradies, so wie das für uns Rennradfahrer ein Paradies ist, solche Pässe zu fahren. Die haben wahrscheinlich nicht diesen Tour de France-Mythos-Bezug. Aber trotzdem, ja, muss es ja nicht sein, dass man da irgendwie andere gefährdet.
Also bergab war es auch meistens gar nicht so wild. Ich meine, da sind wir dann auch in einem Tempo, wo wir wenig überholt werden. Da fließt du dann eher mit. Und da war auch eigentlich jetzt nicht so viel. Aber bergauf war es halt schon sehr viel. Und schon auch sehr, sehr viele Autos, die wirklich knapp vorbeigefahren sind. Interessanterweise hast du immer gesehen, Autos aus Spanien, die haben mehr Abstand gelassen.
Das stimmt, ja.
Und aber alle anderen, also gerade die Franzosen, Deutsche waren überhaupt wenig unterwegs, aber gerade Franzosen, Engländer, das war häufig schon sehr, sehr knapp. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, die Straßen sind oft eng, wenn die weiter nach links fahren. Und dann kommt vielleicht auch ein Radfahrer dann entgegen die Straße runter, dann hat er halt auch keinen Platz mehr. Ne? Also das siehst du dann auch teilweise nicht. Ganz einfach ist es auch nicht.
Da kommt die Werbekarawane.
Für euch als Podcasthörer haben wir ein besonderes Angebot am Start. Und zwar könnt ihr zwei Ausgaben unseres Roadbike-Magazins kostenlos lesen. Dazu geht ihr am besten auf roadbike.de/podcast-abo. Dort könnt ihr euch zwei Ausgaben Roadbike gratis sichern, voll mit Tests, Trainingstipps, Reisen und vieles mehr. Alles, was ihr rund ums Rennrad wissen müsst. Also am besten auf roadbike.de/podcast-abo gehen und euch zwei Ausgaben von unserem Roadbike-Magazin gratis sichern. Viel Spaß beim Lesen, viel Spaß mit der weiteren Folge. Das war die Werbekarawane. Ihr seid aber komplett in Frankreich geblieben. Also ihr habt Spanien und auch Andorra habt ihr komplett weggelassen, richtig?
Nee, wir waren mal kurz in Spanien. Aber zwei Pässe, oder Felix? Wie?
Genau, zwei Pässe für einen Kaffee und einen Napolitaner hat's gereicht, ja. Das war mit Abstand das günstigste Invest der ganzen Woche.
Bringt mich schon zu dem Thema Verpflegung. Ihr habt ja schon gesagt, das ist mit, also Wasser kriegt man eigentlich in jedem Ort, ist eigentlich jetzt nicht so das große Problem, an Trinkwasser zu kommen. Verpflegung ist ja schon nochmal was anderes, wenn die Restaurants geschlossen haben und man auch jetzt nicht dauerhaft durch große Ortschaften fährt. Habt ihr dann morgens einmal groß eingekauft und euch dann für den Tag eingedeckt oder hattet ihr Riegel, Gels, Pulver, whatever dabei, dass ihr auch zwischendurch an den Anstiegen immer wieder genug essen konntet und jetzt nicht 2 Stunden berghoch klettert, ohne dabei was zu essen?
Also ich glaube, die anderen zwei haben Gels und Riegels gegessen und ich habe 5 Packen Gummibärchen gegessen in der Woche. Konsequent.
Also mit anderen zwei, ihr wart zu dritt unterwegs, ja. Mit einem, genau, es war noch eine dritte Person dabei. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen.
Genau, ein Bekannter von uns, der Hahn Rossmann, ein deutschstämmiger Amerikaner, der mittlerweile aber in Girona lebt. Sehr bekannter Rahmenbauer in der Szene, den haben wir auch schon mal eine Geschichte gemacht, der war noch mit dabei. Genau. Mhm. Wir haben allerdings in der Regel eigentlich immer mal eine Kaffeepause und noch eine Mittagspause gemacht. Nur einmal hat es nicht funktioniert, da war halt zu und dann mussten wir nochmal 20 Kilometer weiterfahren. Und das war dann diese Szene, von der Björn eben erzählt hat, wo die Bar zwar geöffnet hatte, da gab es aber nichts zu essen, aber da war nebendran Supermarkt, da konnten wir uns dann irgendwie, weiß nicht, einen Nudelsalat und irgendwie ein belegtes Baguette oder sowas holen. Mhm. Das hat eigentlich funktioniert. Was ich ganz interessant fand, was ich wirklich gemerkt habe, also Riegel habe ich gar nicht viele gegessen, denn das konnte ich in dieser Hitze und unter der Belastung nicht. Das hat nicht funktioniert. Mhm. Wir hatten so ein paar so diese flüssigen Gels, also nicht die dicken, sondern ne, diese Trinkgels. Mhm. Und ja, dann hat Björn auch immer mal wieder so ein paar Gummibärchen in einem zugesteckt. Mhm. Das hat funktioniert und Nüsse habe ich mir immer wieder geholt. Das hat auch geholfen, so salzige Nüsse, also gerade viel Salz ja auch.
Mhm. Gerade wenn es so heiß ist, ne?
Weil das war wirklich interessant. Ich habe das eigentlich nie, dass ich so Salzränder in meinen Klamotten habe und da war es jeden Tag so krass.
Ja. Mhm. Ich vermute mal, ihr habt dann auch nur eine Radgarnitur so wirklich angehabt und die hat dann auch für die ganze Woche gereicht und ihr wart eine Geruchsbelästigung im TGW zurück nach Deutschland oder habt ihr zwischendurch fleißig abends die Klamotten ausgewaschen und also zum Trocknen aufhängen war wahrscheinlich, okay, hängst du kurz auf und wenn du hinten fertig warst, konntest du vorne schon wieder abnehmen, weil es wahrscheinlich schon fast wieder trocken war, wenn es so heiß ist.
Also tatsächlich haben wir immer gewaschen jeden Abend und teilweise war es dann auch so, dass man waschen lassen konnte. Mhm. Und ich hatte als Einzige, glaube ich, 2 Garnituren dabei. Die anderen sind mit einem Ding durchgefahren. Ich dachte für die Fotos, aber ich war ja gar nicht auf den Fotos drauf.
Ich hatte auch 2, aber die eine war doch zu warm.
Mhm. Ja. Okay. Und ja, hab dann im Prinzip aus modischen Gründen quasi nochmal 2 Kilo mehr Gepäck gehabt, so. Könnte man sagen, dass ich halt wechseln konnte. Aber im Prinzip, wenn du im Hotel übernachtest, könntest du mit einer Garnitur problemlos durchfahren. Also das wäre, ich glaube, der Hahn hat nur eine dabei gehabt, oder?
Ja.
Ja, ja.
Ich habe an 5 Tagen eine und an einem Tag, außerdem am Tourmalet, habe ich das schwere Trikot angezogen. Das war keine so gute Idee. Mhm. Aber tatsächlich hatten wir Glück, weil bei 2 Unterkünften, ich glaube in der ersten und dann in der letzten Nacht, konnten wir richtig waschen und es wurde uns auch quasi aufgedrängt. Also in der ersten Unterkunft kamen wir an, die hatten wir recht spontan gebucht, wussten überhaupt nicht, was uns erwartet. Das war dann echt so ein schönes altes Landhaus und da kam dann irgendwie so ein Brite auf uns zu, erst dachte ich, das wäre auch ein Gast, aber das war dann tatsächlich der Gastgeber und der hat dann direkt die Räder gesehen, ach ihr fahrt mit dem Rad hier drüber, ich bin auch Radsportler, okay, pass mal auf, es ist jetzt schon spät, ich habe euch schon mal einen Tisch reserviert im Restaurant, ich fahre euch da gleich hin, ihr könnt euch jetzt schon mal schnell duschen, werft mir dann die Klamotten hin, die wasche ich dann für euch, während ihr beim Abendessen seid. Und als wir dann am nächsten Morgen haben uns die dann quasi fertig getrocknet zurückgegeben, das war echt mega. Mhm. Und dann hatten wir noch in Axel Therm, da haben wir ein nettes Hotel mit sehr nettem Service bekommen. Da haben sie uns auch die Wäsche gewaschen und sogar, während wir essen waren, dann in unserem Zimmer aufgehängt. Das war auch so, kam man zurück und dann hingen die Klamotten über dem Zimmer verteilt. Mhm.
Also kenne ich das.
Ich glaube, das ist so generell was uns Les und Hörer auch mal. Also jeder, der das mal gemacht hat, mit dem Rad so eine Reise gemacht hat, so ein Bikepacking-Modus, egal wie das aussieht, würde irgendwie feststellen, dass Leute unheimlich hilfsbereit werden. Also das ist so eine Erfahrung, die ich auch in Deutschland schon gemacht habe oder so generell. Also ich habe es ja schon zigmal gemacht irgendwie. Du bist dann irgendwie, kommst du unter den Welpenschutz. Also auf einmal ist jeder, hey, wollt ihr was essen, wollt ihr das oder sowas. Also nicht alle natürlich, aber man erfährt da unheimlich viel Nächstenliebe oder Hilfsbereitschaft von Menschen, wo man es gar nicht erwartet. Klar, im Hotel kann man es irgendwie noch, aber auch so von außen. Also immer wieder kommt jemand und sagt, ey, könnt bei uns Wasser haben oder was trinken, essen. Mhm. Das finde ich echt, also das auch das ist irgendwie eine Erfahrung, die man erst dann macht, wenn man mal so eine Bikepacking-Reise irgendwie macht. Also es ist echt super. Mhm. Also so diese Befürchtung, dass man da irgendwie manche Leute nicht so erzählt, die sagen, boah, habt ihr da keine Angst, wenn ihr draußen übernachtet und so. Null. Also ganz im Gegenteil. Ich habe da noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht, aber also zig Male habe ich schon irgendwie gedacht, ey, voll nett, dass die uns da helfen oder das.
Gerade auch, wenn man halt ein bisschen nett und offen ist, ne? Und es hat in einem Hotel auch wirklich jemand gesagt, wo ich dann meinte, also du hättest die Wäsche jetzt ja nicht aufhängen müssen, das hätten wir schon selber gemacht. Und ja, aber für nette Gäste macht man das ja gern.
Aber ich habe es richtig rausgehört, ihr habt die Hotels gar nicht groß vorgeplant, sondern habt es dann spontan gemacht oder war es so eine Mischung aus beidem?
Also wir haben immer am Tag zuvor gebucht, weil wir ja zu dritt waren und das war so ein bisschen ein Problem. Also ich glaube, wenn wir jetzt zu zweit oder zu viert gewesen wären, wäre es jetzt nicht so schwierig gewesen, wenn wir dann immer ein Drei-Bettzimmer haben wollten oder ich glaube, zu zweit wäre es einfacher gewesen. Oder Felix, glaube ich, dass das immer so ein bisschen der Knackpunkt war, weil wir dann
ja, in zumindest den Portal, wenn man es online macht. Ja. Also wir haben dann auch gemerkt, wenn man denen dann mal schreibt oder anruft, dann ist das eigentlich nicht so ein großes Thema. Ja. Irgendwann, wir hatten, glaube ich, die zweite oder dritte Nacht, da hatten wir so ein Queen-Size-Bett, das wir uns teilen durften und da war halt nur eine Bettdecke. Mhm. Und dann habe ich versucht, und das war dann in dem Fall auch, ich glaube, das einzige Mal, wo wirklich auch außer Französisch gar keine Sprache in Frage kam, versucht zu erklären, dass wir gerne eine zweite Decke hätten. Das war dann halt wirklich, ja, aber wieso denn? Aber dann hättet ihr ja ein anderes Zimmer buchen müssen. Ich kann euch ein anderes Zimmer geben. Ich so, nee, wir brauchen nur eine zweite Decke, weil so gern haben wir uns dann doch auch nicht. Mhm. Irgendwann haben wir sie bekommen und dann habe ich das ab da immer schon im Vorfeld dazu gesagt. Und dann kam halt so oft die Nachfrage, ja, warum denn? Wir können euch auch direkt einfach noch, wir können euch auch Einzelbetten geben oder so. Oder die Zimmer anders aufteilen. Dann funktionierte es schon, aber prinzipiell, ich weiß nicht, diese Booking.com und wie sie alle heißen, Suchmaschinen, die sind irgendwie nicht darauf ausgelegt, dass man drei Betten in einem Zimmer haben will und keine Familie ist.
Ja, ist sicherlich ungewöhnlich, ja. Oder weiß ich gar nicht, ob es ungewöhnlich ist, aber wahrscheinlich nicht die häufigste Konfiguration, die gewählt wird.
Ja. Aber es war im Prinzip, obwohl ja so viele andere Gruppen auch unterwegs waren und wir dann immer festgestellt haben, hey, guck mal, da in dem Hotel sind die Niederländer dieses Mal und irgendwo da hinten ist die Gruppe von Quäl dich, war es nie ein Problem, noch was zu finden eigentlich. Mhm.
Hattet ihr technische Pannen, Probleme, Herausforderungen oder ging da mit euren Rädern alles gut, keine Platten, kein Bremsversagen, whatever?
Persönlich gar nichts.
Gar nichts.
Mhm. Nee, also das Einzige, was wir halt hatten, war, dass der Hahn hat an dem Tag, bevor wir über den Tourmalet gefahren sind, hatte der, dem hat die Kette hinten in die Speichen gezogen und das waren blöderweise so Polymerspeichen und die sind dann gerissen. Und er hat dann die Gelegenheit genutzt und hat sich dann für einen Tag quasi für die Königsetappe verabschiedet, hat sein Rad dann reparieren lassen. Aber Felix und ich, also mit diesen Breakaway-Fahrrädern, gar nichts, null. Also ich habe nicht mal einen Akku nachgeladen oder irgendwas. Mhm. Das Ding lief, wir haben keinen Platten gehabt, nix, gar nichts. Also ich habe, glaube nicht mal nachgepumpt in der ganzen Woche.
Ja. Ich glaube, ein, zwei Mal nachgepumpt habe ich, aber vorher eine frisch gewachsene Kette aufgezogen. Da haben wir überhaupt kein Thema gehabt auf den 700 Kilometern und auch der Akku war halt geladen. Der hat dann, ich glaube, als wir zurück zum Hotel dann gerollt sind, als wir eigentlich schon durch waren, da habe ich gemerkt, irgendwie jetzt scheint er gegen Ende zu gehen, aber dann war es ja auch egal. Und was ich tatsächlich mega eindrucksvoll fand, waren die Reifen. Also wir hatten ja wirklich breite Schlappen drauf.
Bombe.
Die Schwalbe Pro One in 38.
Ja.
Das, also bergauf hast du das eigentlich überhaupt nicht negativ wahrgenommen. Und bergab hatten die so gut funktioniert, so viel Grip, also wirklich.
Also es ist für mich auch wirklich, haben wir auch während der Tour darüber geredet, Plädoyer, Leute, fahrt breitere Reifen. Mhm. Ihr verliert ein paar Sekunden vielleicht im Windkanal oder sonst irgendwas, aber in der Realität ist es so ein Zugewinn an Komfort und Sicherheit. Mhm. Also
ich glaube, gerade auf solchen Touren dann.
Absolut. Aber auch im Alltag, weißt du, du kannst halt einfach mal einen Bordstein rauf und runter springen, ohne dass du den Durchschlag hast. Du kannst halt Kurven viel härter anbremsen. Dieses Sicherheitsfenster ist viel größer. Wenn das Ding mal rutscht, kriegst du vielleicht nochmal gefangen, während halt ein schmaler Reifen ist halt weg. Also wenn der mal rutscht, war's das. Mhm. Und auch wenn dann ein bisschen Schotter da liegt oder so. Also das ist einfach, also in Zukunft sehe ich klar bei breiterem Reifen. Und vor allen Dingen für Leute, wo es jetzt nicht auf die letzte Sekunde ankommt. Also wenn der Rennen fährst, vielleicht ein bisschen anders. Aber einfach so für einen Otto-Normalverbraucher, der mir ja im Prinzip alles sind. Es hat schon einen Grund, warum die ganzen Räder jetzt alle 35 und mehr Millimeter Reifenfreiheit haben. Also,
ja, und ein Highlight, vielleicht sogar das Highlight für mich, war die Straße hoch zum Tourmalet, als wir dann abgebogen sind auf die alte Passstraße.
Lorovignon, ja.
Die halt für motorisierten Verkehr mittlerweile gesperrt ist. Über 4 Kilometer fährst du da halt komplett alleine. Das war traumhaft schön. Die biegt auch so ein bisschen in so einen Seitental ab. Also du kommst weg von der neuen Straße. Du siehst und hörst keinen Verkehr mehr. Du bist komplett alleine. Da grasen ein paar Kühe und Schafe, weiß ich nicht. Super schön. Nur die alte Straße, die wird halt nicht mehr wirklich instand gehalten. Mhm. Und da war ich dann schon froh, dass wir diese breiteren und auf tubeless aufgesetzten Reifen hatten. Das hat da enorm geholfen. Und dann hatten wir auf den letzten Kilometern hatten wir auch nochmal ein ordentliches Gravel-Stückchen drin. Das geht dann aber halt auch. Hätte ich früher mit 23 mm Reifen wahrscheinlich nicht gemacht. Mhm.
Du hast schon gesagt, Felix, 700 Kilometer waren es am Ende. Wie viel Höhenmeter hattet ihr in Summe?
Ich glaube 16.000.
Ja, irgendwie so. 16.000, ja. Mhm.
Was war das dann für ein Moment, irgendwann am Mittelmeer zu stehen? Weil man fährt ja dann, also ich könnte mir vorstellen, gerade so auf diesen letzten 80 Kilometern, wo es immer so ein bisschen bergab geht, man hat die Pässe irgendwie hinter sich, die Highlights sind eigentlich vorbei, man will jetzt irgendwie auch so ein bisschen mal ans Ziel kommen. Trotzdem sind 80 Kilometer ja schon auch noch wahrscheinlich gute 3 Stunden im Reisemodus, wenn es leicht bergab geht. Was war das dann so für ein Moment, wenn man dann auf einmal so das Meer vor sich sieht?
Also, okay. Ja. Die Fahrt durch Perpignan dorthin war halt, wir haben dann nochmal umplanen müssen, weil das so heftiger Verkehr war. Und dann sind wir irgendwie auch so ganz seltsam so halb durch den Acker gefahren noch. Und wenn du dann dort bist, ist es schon sehr, sehr touristisch. Also es ist jetzt nicht irgendwie so dieser einsame, verlassene Mittelmeerstrand, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Mhm. Aber ey, war schon cool. Also wenn du dann das Meer halt einfach hast und dann haben wir uns ein Eis geholt und dann sitzt da und denkst so, ey, jetzt haben wir es geschafft. Ist schon gut. Also ich sage auch immer, wenn du eine Tour machst, dann guck, dass du als Ziel irgendwas hast, was so irgendein Meer oder irgendein berühmtes Denkmal oder irgendwas, weil nichts Schlimmeres, als wenn es im Nirgendwo endet. So. Also das war dann schon cool, dass du halt dann einfach hier jetzt wieder das Wasser quasi vor dir hast.
Das Reiseziel quasi nochmal als Highlight irgendwie der Tour einzubauen.
Ja, ja.
Da hätte ich vielleicht vorher ein bisschen besser gucken müssen und einen etwas schöneren Zielort auswählen. Aber da ging es dann natürlich auch danach, wo fährt der nächste TGV dann am nächsten Morgen. Was halt schade war, ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, wir sind halt losgefahren am Atlantik an so einem richtig süßen Ort. Das war total schön. Und ich habe mich gerade auch mit Blick auf die Hitze die ganze Zeit gefreut, dann irgendwann zum großen Finale ins Mittelmeer zu springen. Und erstens kam er dann da in, ich kann es immer noch nicht aussprechen, wie das Ding heißt, Canet en Roussillon, also im Prinzip quasi der Stadtstrand von Perpignan, kamen wir dann raus und das war aber eher so Betonburgmäßig und dann auch so ein ganz, ganz breiter Strand. Also wir kamen mit dem Fahrrad gar nicht ans Wasser, weil wir wollten ja dann auch die Räder nicht da hunderte Meter wegstehen lassen. Mhm. Und dann war es auch noch mega windig, sodass du auch gar keine Lust mehr hattest, dann ins Meer zu springen. Das hat so ein bisschen hinten raus verhagelt. Aber das Abendessen hat es wieder rausgerissen dann.
Wenn ich euch jetzt so zum Abschluss der Folge fragen würde, was waren so euer Fazit, eure Learnings? Also gerade haben wir gerade schon gesagt, dass das Ziel der Reise sollte irgendwie cool sein, muss natürlich auch praktikabel sein. Felix, du hast ja gesagt, mit dem Zug dann auch am nächsten Tag gut nach Hause kommen. Was wären so, wenn man jetzt speziell diese Route oder vielleicht auch grundsätzlich solche ähnlichen Reisen, ob das jetzt quer durch die Alpen oder weiß nicht, quer durch Großbritannien oder wo auch immer ist, was wären so eure Top 5 Do's und Don'ts, die euch so spontan einfallen? Dinge, die man beachten sollte, Fehler, die man vermeiden sollte. Was käme euch da so als erstes in den Sinn?
Ich habe tatsächlich überlegt, zwischenzeitlich, ob ich, wenn ich sowas nochmal machen würde, diese ganz großen, namhaften und entsprechend stark frequentierten Pässe vielleicht eher rauslassen würde und eher die kleineren, unbekannten ins Programm nehmen, die man vielleicht selber auch noch nicht kennt, wenn man schon mal da war und wo man dann halt auch weiß, da hat man mehr Ruhe und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Natur.
Also ich würde noch mal das aufgreifen mit der Übersetzung. Das war keine gute Idee. Aber ansonsten, also ich würde jetzt keine... Ich glaube, gut, wir haben das auch schon oft genug gemacht, dass wir so ungefähr wissen, was man einpackt und so weiter und so fort. Aber selbst jetzt war es diesmal so, dass ich zu viel mitgenommen habe. Also das ist dann schon immer ärgerlich, wenn du dann da halt am Zielort stehst und du sagst, boah, ey, das T-Shirt, das war jetzt komplett Passagier oder hab zwei Kameras dabei gehabt, die eine habe ich gar nie aus der Tasche genommen, wobei das jetzt eher so eine Sicherheitsmaßnahme war. Mhm. Aber insgesamt würde ich sagen, gibt's 30 Do's, mach's und eigentlich kein wirklich zwingendes Don't do it. Mhm. Weil jeder, der das mal gemacht hat, wird einfach sagen, eben mega schön und ein Riesenerlebnis. Und auch dein Zeitgefühl, wie das so durcheinander kommt, wie du nach zwei Tagen schon denkst, du bist seit einem Monat unterwegs, weil du einfach so viel erlebst und das Fahrrad so ein schönes Transportmittel ist, weil du ja schon richtig Strecke machst, aber gleichzeitig auch alles so wahrnimmst. Das ist nicht wie im Auto, wo du einfach halt durchballerst und nichts riechst, nichts spürst, nichts mitkriegst, so, sondern du erlebst unheimlich viel. Auch die Leute, die wir getroffen haben, wir haben da unterwegs den Ricardo, Grüße an dieser Stelle, getroffen. Und den haben wir immer wieder getroffen. Das war irgendwie voll nett. Der war dann auch mal in unserem Hotel. Mhm. Und einfach so Begegnungen, das kann man, wenn man das noch nie gemacht hat, muss man es mal machen, dass man das erfahren hat.
Ich glaube, so ein Du ist noch gerade auch für Björn, wenn du dann in Frankreich nach der Etappe in so einem Restaurant sitzt und zu Abend isst und dann spielt Frankreich ein WM-Spiel und dann kommt so ein kleines Mädchen und will dir die französische Fahne auf die Wange malen, dann baffst du die einfach mal nicht an und schickst sie weg, sondern lässt du das einfach mal machen.
Ja, wenigstens zu mir kommen soll. Vor euch hat sie Angst gehabt.
Ja, danach wollte sie gar nicht mehr.
Ja, jetzt hat sie endgültig den Glauben an die Menschheit verloren.
Ja gut, wir müssen ja auch rausgeflogen, das ist schon gerecht.
Also bisher war jedes Mal, wenn ich in den Pyrenäen war, ist Deutschland Weltmeister geworden. Okay. Jetzt zum ersten Mal nicht.
Das finde ich ist aber Thema für andere Podcast-Formate, warum Deutschland dieses Jahr nicht Fußball-Weltmeister geworden ist.
Fußball, ach so.
Fußball, ja. Ich finde, also wir haben jetzt ja gar nicht so über dieses, was habt ihr eigentlich mitgenommen an Equipment, an Zubehör in den Taschen. Ich finde, das ist ja auch immer super individuell. Was braucht man selber für sich, um sich auch einfach wohlzufühlen? Also jeder hat ja auch ein anderes Verständnis von Komfort. Vielleicht gibt es auch Leute, die einfach nicht zwei Tage hintereinander die gleiche Radhose anziehen wollen, auch wenn sie zwischendurch gewaschen wurde. Dann gibt es ja auch einfach topografische und klimatische Herausforderungen. Brauche ich irgendwie vielleicht, man stelle sich jetzt mal vor, ihr hättet 20 Grad weniger gehabt, dann wäre es ja auf dem Pass auch kalt geworden, dann hättet ihr Armlinge, Beinlinge, Windjacke, Handschuhe, whatever vielleicht gebraucht. Also das ist ja auch immer sehr individuell und ich glaube, da muss man sich auch einfach selber ein bisschen rantasten. Ich weiß nicht, Björn, ob du dich noch erinnern kannst, als wir damals durch den Schwarzwald Bikepacking gemacht haben. Am ersten Tag war meine Arschrakete komplett voll. Und ich wusste gar nicht, wo soll ich jetzt noch was unterkriegen. Und nach, ich glaube, am zweiten oder am dritten Tag war die gefühlt nur noch halb so groß. Nicht, weil ich die Hälfte im Hotel abliegen lasse, sondern einfach, weil ich viel besser darin geworden bin, dieses Ding effizient zu packen.
Ja.
Also ich habe da noch die Fotos, die du da gemacht hast. Am ersten Tag ging meine Arschrakete wie so ein trauriger Sack irgendwie unter meinem Sattel runter. Und am letzten Tag war die halt einfach viel, viel kompakter und war dann auch vom Fahrgefühl, würde ich sagen, ein Upgrade.
Das ist auch lustig, wenn du so eine Reise machst. Es geht mir immer so, die ersten ein, zwei Tage hast du immer so das Problem, was tue ich vorne rein, was tue ich hinten rein, also wo brauche ich schnell einen Zugriff und so. Und irgendwie nach zwei, drei Tagen spielt sich das so total ein. Und du weißt ganz genau, okay, Zahnbürste werde ich jetzt nicht brauchen, die tue ich hinten rein. Aber Sonnengel muss vorne rein und so weiter. Also das ist echt lustig, wie du dann so... Deine Packtaktik wird viel schneller und es funktioniert einfach besser.
Also Zahnbürste mache ich immer erst seit 2 Wochen.
Ja.
Genauso wie Unterwäsche. Also ich hatte jetzt eine Unterhose dabei, bis zum Col d'Anier.
Oh. Ja.
Sollte die irgendjemand zufällig da finden, sorry.
Ja, wir packen die Adresse von Felix in die Shownotes, dann kann er sie zurückschicken. Ja.
Das war aber Björns Schuld.
Jetzt müsst ihr die Geschichte aber noch erzählen. Also jetzt, also, ich kenne sie nicht, deswegen bin ich jetzt im Namen der Hörerinnen und Hörer bin ich jetzt neugierig. Und ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich nachgefragt habe.
Ja, wir haben da oben ein Foto, ich wollte ein Foto machen von Felix, wie er da hochkommt. Und dann hat er am Abend davor seine Unterhose gewaschen, behauptet er, und hat die dann zum Trocknen hinten an seine Arschrakete gehängt. Und wir dachten, okay, für das Foto ist nicht so schön, wenn da eine Unterhose rumbaumelt. Und haben die dann weggetan. Ja.
Das ist mir dann aber auch sofort 2 Pässe später aufgefallen. Nur wollte Björn dann nicht mehr zurückfahren. Ich weiß nicht, warum.
Sie liegt noch dort.
Mhm.
Also wer sie findet, nicht anziehen.
Ja. Ich hatte mal eine ähnliche Situation mit einem Kumpel. Da bin ich von Frankfurt nach Bocholt, sind wir auch so 3 Tage mit den Gravelbikes durch Belgien und Holland dann auch teilweise gefahren. Und irgendwie am letzten Morgen bei der Jugendherberge, ich weiß nicht, er war irgendwie noch mal auf Toilette. Ich stand schon draußen mit den Rädern und hatte gesagt, ich gebe den Schlüssel vom Zimmer, weil mit dem kam man auch in diesen Fahrradraum rein. Ich gebe den dann an der Rezeption ab. Und irgendwann so nach 50, 80 Kilometern greife ich so in meine Trikottaschen, weil ich irgendwas rausholen wollte. Und auf einmal habe ich diesen Schlüssel von der Jugendherberge in der Hand. Und dann so, ah, shit. Ja gut, nee, jetzt zurückfahre ich jetzt nicht mehr. Wir schreiben denen eine Mail und schicken denen das Ding per Post zu. War dann auch kein Problem. Die hatten einen Ersatzschlüssel für das Zimmer. Aber ja, war mein Gehirn auch schon entsprechend ein bisschen durch, dass ich da an dem Morgen nicht mehr dran gedacht habe, ich muss den Schlüssel an der Rezeption noch abgeben.
Ja.
Ja.
Besser als irgendwo mitten in Spanien auf der Gravelbike-Etappe den Schlüssel für den Mietwagen zu verlieren.
Ja. Ja, dann bleibt mir nur noch mal zu sagen, ihr könnt die ganze Geschichte von Felix und Björn auch bei uns im Roadbike-Magazin in Ausgabe 8 2026 nachlesen. Björn, du hast tolle Fotos gemacht. Ich habe die Geschichte schon gesehen, kann ich nur empfehlen. Da kann man auch noch mal alles nachlesen, kann sich noch mal das Etappenprofil genau anschauen, kann sich die Karte runterladen. Es gibt Tipps für Unterkünfte. Ja, und vielleicht haben wir euch ja inspiriert, genau diese Tour oder vielleicht auch einfach eine völlig andere Reise einfach nachzumachen. Ich glaube, es ist der ein oder andere Tipp bei rumgekommen. Zum Beispiel, dass ihr eure Unterhose nicht an die Arschrakete hängen und dann sie auf dem Pass liegen lassen solltet. Das ist zumindest bei mir jetzt das größte Learning aus dieser Folge. Noch ein Don't. Oh, sehr gut.
Keine Pizza unmittelbar vor dem Anstieg essen.
Ja. Ich weiß sofort, was du meinst und stimme dem zu. In diesem Sinne sage ich Björn und Felix, vielen Dank euch, dass ihr ja eure Geschichte mit uns geteilt habt. Und ich hoffe, wir hören uns dann in ja spätestens 2 Wochen wieder zur nächsten Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Macht es gut.
Björn, sollen wir noch mal in die Pyrenäen jetzt?
Auf jeden Fall, nächstes Jahr. Spanische Seite.
Amen.
Tschüss.
Ciao. Faszination Rennrad,
der Roadbike-Podcast.